Wir haben auf der einen Seite Mitte-Rechts-Wähler in der Mehrheit und auf der anderen Seite haben wir Mitte-Links-Regierungen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Jeder Rechtsextremist ist ein Antidemokrat, aber nicht jeder Antidemokrat ist ein Rechtsextremist. Das haben viele in Deutschland vergessen, vor allem Intellektuelle. Herr Merz benötigt markige Worte. Rhetorisch ist er geschickt, aber es gibt eine Diskrepanz zwischen seiner Rhetorik und der Praxis. Eine Alleinregierung der AfD, davor hat, glaube ich, die AfD mehr Angst als ihre Gegner.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Heute geht es um die Zukunft der Demokratie. Darüber spreche ich mit dem Politologen Eckart Jesse. Vor seiner Emeritierung hat er den Lehrstuhl Politische Systeme, politische Institutionen an der Technischen Universität Chemnitz innegehabt. Herr Jesse war und ist einer der bekanntesten Extremismusforscher und damit genau der richtige Gesprächspartner in einer Zeit, in der die sogenannte Mitte immer mehr unter Druck gerät. Guten Tag, Herr Jesse. Herzlich willkommen bei uns in Berlin.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich danke für die Einladung.
Sie beschäftigen sich ja schon Ihr Leben lang mit den politischen Extremen. Jetzt liest und hört man ständig, die Extremisten könnten in Deutschland das Ruder übernehmen. Was sagen Sie?
Davon halte ich gar nichts. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Kern eine stabile Demokratie. Alle Vergleiche zur Weimarer Republik sind unangebracht. Seinerzeit standen die etablierten Parteien nicht zur Demokratie und NSDAP und KPD waren totalitäre Kräfte. Davon kann heute nicht die Rede sein. In Weimar war es so, dass wir Gewalt hatten, dass wir wirtschaftliche Probleme hatten in einer unglaublichen Form. Davon kann heutzutage nicht die Rede sein. Wir haben Probleme wirtschaftlicher Art, politischer Art. Das ist das eine. Aber die Fixierung auf Weimar ist nur zu erklären mit dem Trauma des Dritten Reiches. Und Deutschland hat ja im 20. Jahrhundert 4 Systemwechsel erlebt. Das wirkt nach.
Das klingt jetzt sehr gelassen. Unser Bundeskanzler Friedrich Merz klang noch vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Der hat das Bundestagswahlergebnis der AfD kurz nach der Wahl als letztes Warnzeichen bezeichnet. Und noch alarmierter oder, wenn Sie so wollen, alarmistischer klang Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.
Dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie. Wenn es uns nicht gelingt, einen Richtungswechsel zu organisieren, dann wird dieses Deutschland weiter nach rechts außen schlingern, mit unabsehbaren Folgen für unsere Zukunft, auch für die Zukunft des europäischen Kontinents.
Was, Herr Jesse, bezweckt Markus Söder mit solchen Worten?
Markus Söder möchte offenkundig erreichen, dass Bürger abwandern von der AfD zu anderen Parteien. Aber ich glaube, er täuscht sich. Als die Republikaner stark waren, Anfang der 90er Jahre und sich vom Verfassungsschutz beobachtet wurden, hatte das eine Wirkung. Sofort ließen die Bürger ab, die Republikaner zu wählen. Heute ist es anders. Das wirkt nicht mehr. Es sei denn, jemand ist Beamter und möchte in der AfD bleiben, dann tritt er vielleicht aus. Das heißt also, die AfD wird unter Umständen immer eine weniger bürgerliche Partei. Der Verfassungsschutz erreicht also das Gegenteil dessen, was er beabsichtigt. Söder hat offenbar wenig Zutrauen zu unserer Demokratie, denn letztlich ist sie gefestigt. Eine Partei wie die AfD, wenn sie wirklich die Demokratie stürzen wollte, das sehe ich nicht so, hätte keine Chance, diese doch im Kern stabile Demokratie zu schwächen.
Wenn Sie sagen, diese solche Appelle haben in den 90er Jahren mit Blick auf die Republikaner noch verfangen und heute nicht mehr, warum ist das so?
Das hängt damit zusammen, der Glaube an den Staat hat nachgelassen. Seinerzeit war man fest davon überzeugt, es funktioniert alles. Heute sind die Bürger weitaus skeptischer gegenüber dem Staat. Man stelle sich vor, in den 70er Jahren, 1972, 1976, haben SPD und CDU und CSU mehr als 90% der Stimmen bekommen, bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 90%. Heute haben CDU, CSU und SPD nur 45% bekommen, nicht mal die Hälfte. Die Wahlbeteiligung ist niedriger. Man sieht ein großes Misstrauen eines Teils der Bevölkerung gegenüber dem Staat. Das wirkt also nicht. Insofern ist es ein Eigentor, wenn man auf diese Art und Weise die AfD kleinkriegen will.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in unsere Diskussion, möchte ich Sie gerne noch kurz vorstellen. Eckart Jesse ist in Wurzen bei Leipzig geboren. Seine Familie geht Mitte der 50er Jahre in den Westen. Er macht dort Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, studiert Politikwissenschaft und kehrt Mitte der 1990er Jahre dann mit seiner Frau nach Sachsen zurück. Dort leitet er dann mehr als 2 Jahrzehnte lang den Lehrstuhl, den ich gerade schon erwähnt habe, an der TU Chemnitz und gilt rasch als einer der profiliertesten deutschen Extremismusforscher. Als das Bundesverfassungsgericht in 2 Verfahren über ein Verbot der rechtsextremen NPD berät, tritt er beide Male als Sachverständiger auf. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ja, ich bin Herausgeber eines Jahrbuchs Extremismus und Demokratie. Und dieses Jahrbuch wurde zusammen mit meinem Kollegen Uwe Backes schon 1989 gegründet, bevor die deutsche Vereinigung kam.
Schande über mich, ich habe es sogar zu Hause im Bücherregal stehen. Sie gelten außerdem als Workaholic, haben auch im Urlaub den Koffer voller Bücher und Sie gelten als großer Zeitungsfan und zwar als Fan gedruckter Zeitung. Wie viele lesen Sie eigentlich jeden Tag?
Das traue ich mir gar nicht zu sagen. Ich lese 5 Tageszeitungen, ich lese mehrere Wochenzeitungen, ich lese Monatszeitschriften.
Lesen Sie dann nur den Politikteil oder auch den Sport und das Vermischte?
Ich lese zuerst den Sportteil. Ich selber bin kein Sportler, aber ich bin ein begeisterter Zuschauer von Sportereignissen, habe auch über Sport geschrieben, über Messi. Sonst der Sportteil, der Kulturteil, der Wirtschaftsteil wird fast völlig vernachlässigt.
Mhm. Als gebürtiger Sachse Dynamo-Fan oder?
Ich bin RB-Fan, da ich ja Leipziger bin, bin natürlich enttäuscht über Dynamo Dresden, aber es kann sich auch noch manches ändern. Man soll den Optimismus nicht aufgeben.
Mit der Devise steigen wir dann wieder ein in unsere eigentliche Diskussion. Wie lange geben Sie denn der Regierung Merz noch? Also der Unionsfraktionschef Jens Spahn soll ja gerade in einer Sitzung mit Blick auf die SPD gesagt haben, sterben werden wir nicht mit denen.
Ja, dieses Zitat ist ein Beispiel dafür, wie schlecht die Stimmung in der Koalition ist. Es gibt interparteiliche Konflikte, aber es gibt auch innerparteiliche Konflikte, siehe Wadefuhl, um Ihre Frage klar zu beantworten. Das ist schwer vorherzusehen. Die Ampelkoalition hat ja schlapp gemacht nach 3,5 Jahren. Ich glaube, wenn keine gravierenden Ereignisse innenpolitischer, außenpolitischer Art passieren, wird die Koalition durchhalten. Es sei denn, es zeigt sich, dass das Bündnissache Wagenknecht doch mehr als 5% bekommt und in den Bundestag einzieht. Der Wahlprüfungsausschuss wird nicht zustimmen, weil er eine eigene Sache zu entscheiden hat. Aber ich halte viel vom Bundesverfassungsgericht und da kann es sein, dass wir dann eine weitere Partei im Parlament haben und das führt dazu, dass Schwarz-Rot keine Mehrheit mehr hat.
Jetzt haben Sie, Herr Jesse, schon ganz viele Fässer auf einmal aufgemacht. Die würde ich gerne gleich der Reihe nach betrachten. Also wir haben über Herrn Wadefuhl, den Außenminister, gesprochen, der ja gerade mit seinen Äußerungen zur Situation in Syrien und der Möglichkeit der Rückkehr syrischer Flüchtlinge dorthin in der Union für viel Widerspruch gesorgt hat. Wir haben über das Bündnis Sahra Wagenknecht gesprochen, den ja im Februar zum Einzug in den Bundestag weniger als 10.000 Stimmen gefehlt haben. Da geht es jetzt darum, wird nochmal nachgezählt, ja oder nein? Nein, was heißt das dann für die Zusammensetzung des Parlaments? Lassen Sie uns die Sachen ein bisschen sortieren und lassen Sie uns aber gerne noch mal kurz bei dem Mann an der Spitze der Regierung bleiben, Friedrich Merz. Was ist das für Sie für ein Kanzler? Was kann der nicht?
Herr Merz benötigt markige Worte. Rhetorisch ist er geschickt, aber es gibt eine Diskrepanz zwischen seiner Rhetorik und der Praxis. Wenn er jetzt vom Stadtbild gesprochen hat. Darüber kann man streiten, ob das glücklich war. Aber wenn er das anmerkt, müsste er doch eigentlich erkennen, dass er der Kanzler ist und er müsste was ändern. Das heißt also, es gibt eine extreme Diskrepanz zwischen Rhetorik und Praxis. Hardliner, Anhänger von Merz, sind begeistert von der Rhetorik, enttäuscht von der Praxis. Andere wiederum sind angetan von der Praxis, enttäuscht von der Rhetorik.
Kann das in Summe gut gehen?
Merz hatte niemals Erfahrung in der Exekutive. Es ist sehr die Frage, wie die Union bei den nächsten Wahlen abschneidet. Und wenn sich herausstellen sollte, dass die Union weiter Stimmen verliert, nach den Meinungsumfragen hat sie ungeachtet des schlechten Wahlergebnisses 2025 nochmals 2 Prozentpunkte verloren, die SPD auch 2 Prozentpunkte, die Gewinne der einen Seite kommen nicht der anderen Seite zugute, dann könnte sich die Frage stellen, ob unter Umständen doch die Koalition vorzeitig auseinanderbricht. Denn es kommt hier hinzu, die SPD ist in vieler Hinsicht eine Art Opposition in der Regierung. Für mich ist das unverständlich. Die SPD müsste sich ausrichten an den eher konservativen Wählern. Sie richtet sich aber aus an der linken Basis und Klingbeil ist dann drin. Man müsste aber erkennen, dass die Bürger anders wählen als die linke Basis. Und das passiert schon seit einigen Wahlen, dass man nach verlorenen Wahlen erneut wiederum sehr stark auf die linke Basis schaut, die in der Tat gar nicht mitkriegt, was die Bevölkerung doch interessiert, was die Bevölkerung bewegt. Also beides kommt zusammen. Einerseits das Problem der CDU und dann das Problem der SPD. Man merkt, die Chemie stimmt nicht.
Man hat zuletzt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gesehen, wie in ehemals klassischen SPD-Revieren, gerade im Ruhrgebiet, die Wähler in Scharen zur AfD übergelaufen sind. Jetzt gibt es ernstzunehmende Stimmen, die sagen, die Lösung ist eine Minderheitsregierung. Also eine Regierung, die sich dann im Parlament wechselnde Mehrheiten sucht aus CDU und CSU. Mit der SPD sagen diese Leute, seien keine echten Reformen möglich. So ein Modell gab es in Deutschland auf Landesebene, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, aber nie dauerhaft im Bund. Was sagen Sie als Fachmann? Bloß nicht oder einfach mal probieren? Schlimmer kann es nicht werden.
Unbedingt probieren, denn gegenwärtig ist ja die Union in der babylonischen Gefangenschaft der SPD. Die SPD hat keinen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Sie kann mit ihr zusammenarbeiten, aber sie wendet sich massiv dagegen, wenn die Union das versuchen würde. Insofern ist also die Union in einer extrem schwierigen Situation. Wir haben auf der einen Seite Mitte-Rechts-Wähler in der Mehrheit und auf der anderen Seite haben wir Mitte-Links-Regierungen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich plädiere jetzt nicht dafür, eine Koalition der Union mit der AfD zu machen. Wir wissen ja auch nicht, wie das ausgeht, denn es ist eine Milchmädchenrechnung. Man darf nicht einfach die Stimmen addieren der Union und der AfD. Wenn man vorher nämlich sagte, die Union will mit der AfD zusammengehen, sieht das vielleicht anders aus. Aber insgesamt ist eine Minderheitsregierung zu bevorzugen. Wir haben gegenwärtig 2 Minderheitsregierungen in Thüringen und in Sachsen. Allerdings Minderheitsregierungen, die verkappte Mehrheitsregierung sind, weil die Linke es unterstützt. An diesem Beispiel sieht man ja auch, dass die Union längst aufgegeben hat, den Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken, der 2018 gefasst worden ist, auch gegenüber der AfD natürlich. Keine Zusammenarbeit, keine Koalition, auch in anderen Fragen nicht. Nur unter der Hand unterläuft man das. Friedrich Merz wäre nicht am gleichen Tag im 2. Wahlgang gewählt worden zum Bundeskanzler, wenn die Linke nicht zugestimmt hätte. Die AfD hat man bewusst nicht gefragt, die auch dafür war. Und die Bundesverfassungsgerichte wurden auch gewählt durch die Zustimmung der Linken. Das heißt also, wir haben hier eine offenkundige Schieflage. Wir messen mit zweierlei Maß. Die Union selbst macht große Unterschiede zwischen der AfD einerseits und der Linken andererseits.
Wenn ich Sie also recht verstehe, hätten Sie keine Sorge, dass in einem solchen Szenario eine Minderheitsregierung parlamentarische Mehrheiten mithilfe der AfD-Fraktion im Bundestag zustande brächte?
Ja, vor allem, wenn die Union Vorschläge unterbreitet. Es gibt eine Minderheitsregierung der Union und die AfD schließt sich dem an. Was ist dagegen zu sagen, wenn Positionen der Union nicht durchgesetzt werden? Sie wären ja nicht deutlich verkehrt, wenn die AfD dem zustimmt. Etwas anderes wäre es, wenn die AfD Vorschläge unterbreitet. Da müsste man vorsichtiger sein. Aber ich muss sagen, es ist teilweise irrational. Die Angst, die wir in Deutschland vor der AfD haben, wenn wir uns vorstellen, dass dafür gesorgt wurde, der Alterspräsident ist künftig der an Dienstjahren älteste Präsident, nicht mehr der älteste, weil man nicht wollte, dass ein Mann der AfD es wird. Man hat dafür gesorgt, dass bis zum heutigen Tage nicht gewählt worden ist, ein Vizepräsident für den Bundestag von der AfD und man hat dafür gesorgt, dass bisher kein Ausschussvorsitzender der AfD ins Amt gekommen ist. All das ist ein Armutszeugnis für die Demokratie und stößt auch die Wähler der AfD vor den Kopf. Leider sieht es häufig so aus, wenn einer diese Position attackiert, gilt er automatisch als Anhänger der AfD. Das ist ein Missverständnis. Wir brauchen Liberalität und Liberalität bedeutet nicht, dass man die Position derer unterstützt, weil sie schikaniert wird. Das muss sich ändern. Deutschland muss eine offene Gesellschaft werden und wir müssen uns klar sein, jeder Rechtsextremist ist ein Antidemokrat, aber nicht jeder Antidemokrat ist ein Rechtsextremist. Das haben viele in Deutschland vergessen, vor allem Intellektuelle.
Jetzt möchte ich ganz kurz nur korrigieren. Es gab schon mal einen Ausschussvorsitzenden im Bundestag der AfD, ja, Stefan Brandner im Rechtsausschuss, ich glaube bis 2019. Jemand, der das ganz anders sieht als Sie, ist unser Staatsoberhaupt, ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Ich glaube, das genau ist auch die bleibende Lehre aus Weimar. Und das können wir mitnehmen in die heutige Zeit. Mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben.
Mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben, sagt Steinmeier. Er nennt die AfD nicht beim Namen, aber Herr Jesse, jeder weiß, wen er meint.
Ja, in dieser allgemeinen Form stimmt der Satz. Mit Extremisten darf es keine Zusammenarbeit, schon gar keine Koalition geben. Nur ist die Frage, ist die AfD tatsächlich eine extremistische Partei? Es gibt Herrn Till Schneider, es gibt Herrn Höcke, von denen ich durchaus sagen würde, sie sind knallharte Rechtsextremisten. Aber es gibt viele andere Politiker, von denen das man nicht sagen kann. Und ich muss sagen, es ist ein Armutszeugnis für unseren Bundespräsidenten, der sonst eher doch recht zurückhaltend ist, dass er in dieser Form über die Opposition redet. Und am meisten hat mich gestört der Satz zum Schluss: Tun wir, was wir tun müssen. Es klang so, dass er plädiert für ein Verbot der AfD. Der Schuss würde nach hinten losgehen. Ganz anders der sozialdemokratische Ministerpräsident Woidke, der gesagt hat, ja, er kann sich durchaus eine Kooperation vorstellen mit der AfD, wenn die AfD ihre Extremisten verliert. Auf diese Art und Weise wird Druck auf die AfD ausgeübt. Die wollen ja auch mal ran. Und da sagt manch ein Vernünftiger bei der AfD, müssen wir wirklich mit diesen Hardliner zu tun haben? Das Interessante ist, Woidke kann das machen. Es gibt einen bekannten Spruch, only Nixon could go to China. Das heißt also, bestimmte Positionen können nur vertreten werden von einer Richtung, der man sich erwartet. Siehe Gerhard Schröder, siehe 1998 im Kosovo, siehe auch dann die berühmte Reform, die er durchgeführt hat im Jahre 2004, 2005 mit der Agenda. Und das ist ein Phänomen, dass wir häufig Reform kriegen von einer Seite, von der man es nicht erwartet, weil die Gegenseite dem ja letztlich zustimmt. Siehe Aussetzung der Bundeswehr, siehe Abschaffung der Kernenergie durch die Union und die SPD war sehr still.
Die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, die vielleicht nicht gerade den Vergleich erkannt haben, only Nixon could go to China. Richard Nixon ist 1972 nach China gereist, um die bilateralen Beziehungen beider Länder zu verbessern, was auch funktioniert hat. Er stand nicht im Verdacht, irgendwie ein Kommunistensympathisant zu sein als Republikaner. Insofern, wer nicht politisch unter Verdacht steht, kann einen mutigen politischen Schritt wagen. Das ist ja sozusagen die Aussage dieser Redewendung. Woidke steht nicht unter Verdacht, ein Sympathisant des rechten Extremismus zu sein. Aber ich fand interessant, was Sie gesagt haben, das sei ein Armutszeugnis gewesen von Steinmeier. Ist es nicht vielmehr, Herr Jesse, ein Armutszeugnis, dass es die AfD bis heute nicht geschafft hat, ihre Extremisten loszuwerden?
Das ist in der Tat ein Problem. Die AfD wird so hart attackiert von etablierten Kräften, da tritt eine Situation ein, dass man unbedingt zusammenhalten muss. Wenn allerdings die etablierten Parteien ein bisschen großzügiger werden gegenüber der AfD, dann würde die AfD sich mäßigen, würde möglicherweise auch schwächer werden und plötzlich hätte Höcke keine Chance mehr, der ohnehin überschätzt wird, der bei der AfD nicht die Rolle spielt, die man glaubt. Allerdings ist es eine große Schwäche der AfD. Sie versucht zwar hat 50 Organisationen, bei der man nicht mitgehen darf. Aber sie schafft es nicht, bestimmte Leute rauszukriegen, unter anderem auch deshalb, weil die ausgesprochen erfolgreich sind. Kein Politiker der AfD ist so erfolgreich wie Höcke.
Wenn man zumindest auf die jüngsten Wahlergebnisse schaut, im nächsten Jahr könnte es AfD-Politiker geben, die ihn noch überholen. Sie haben schon gesagt, keine Partei wird so ausgegrenzt politisch. Es gibt auch keine politische Partei in Deutschland, die dermaßen häufig attackiert wird. Zuletzt hat in Hamburg das Fahrzeug vom ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, gebrannt. Im Bekennerschreiben drohen die mutmaßlichen Täter mit noch mehr Militanz, sogar mit politischen Morden. Vergangene Woche hat sich jetzt die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner dazu nochmal im Plenum geäußert.
In Hamburg wurde das Auto seiner Familie in Brand gesetzt, verbunden mit einem Bekennerschreiben der linksextremistischen Szene, das zudem Gewalt- und Mordaufrufe enthält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Aggressionen, die müssen uns alle empören, ganz gleich welcher politischen Überzeugung wir sind. Es gibt keine vermeintlich gute oder richtige Gewalt in der Demokratie und keine politische Überzeugung rechtfertigt solche Angriffe.
Herr Jesse, ist dieser Hass und diese Gewaltbereitschaft, die nicht nur Politiker der AfD trifft, zuletzt gab es Farbschmierereien am Haus der früheren FDP-Generalsekretärin Nicola Beer und das Auto ihres Ehemannes, der ist ungarischer Honorarkonsul, wurde demoliert. Da gab es dann Bekennerschreiben, wo auch vom Kampf gegen rechts die Rede war. Ist das, was da gerade passiert, diese zunehmende Gewaltbereitschaft und Militanz, ist das auch eine Folge des jahrzehntelangen Kampfes gegen rechts in Deutschland, der ja ganz oft keine Unterschiede kennt zwischen rechten Demokraten und echten Neonazis?
Zunächst einmal muss man sagen, ist es ehrenhaft, was Frau Klöckner gesagt hat. Man hätte vielleicht hinzufügen müssen, das weiß kaum jemand, die Gewalttaten gegenüber Politiker im Jahre 2024 zu 70% gegen AfD-Politiker, im ersten Halbjahr 2025 zu 65%, auch 70% gegen Personen aus der AfD. Jede Tat ist zu verurteilen. Und man muss natürlich sagen, wenn wir dauernd von Kampf gegen rechts reden, übrigens auch Kampf gegen rechts kann auch bedeuten Stricken gegen rechts, Baden gegen rechts, alles das ist nicht ausgedacht.
Omas gegen rechts.
Omas gegen rechts als bekannteste Form. Und was heißt auch rechts? Man muss unterscheiden zwischen rechts, rechtsextrem und rechtsterroristisch. Und was heißt gegen? Können die Leute nicht sagen, wir sind für einen demokratischen Verfassungsstaat, wir sind für Pluralität, für Liberalität. Nur gegen rechts, in Anführungsstrichen, keiner will rechts sein. Das führt dazu, dass sich was hochschaukelt. Man hat ein gutes Gewissen, eine moralische Überlegenheit, wenn man sowas tut. Und das muss strikt verurteilt werden. Insofern war die Aussage von Julia Klöckner im höchsten Maße beherzigenswert. Und mich hat das gefreut, dass in dieser Deutlichkeit ohne Wenn und Aber Stellung gezogen wurde.
Sie waren, wie bereits erwähnt, als Sachverständiger gefragt, als es um das Verbotsverfahren 1 und Verbotsverfahren 2 in Karlsruhe gegen die NPD ging. Welche Unterschiede, aber auch welche Gemeinsamkeiten sehen Sie denn zwischen den beiden Parteien, also zwischen der NPD und der AfD?
Die NPD ist eine aggressiv kämpferische Haltung mit neonationalistischen Zügen, die also einen harten Extremismus verficht, aber überhaupt nicht kampagnenfähig, ohne Einfluss. Und da hat das Gericht zu Recht gesagt, ja, sie erfüllt die Voraussetzung für ein Verbot, aber wir schauen inzwischen darauf, ist das überhaupt politisch durchsetzbar? Insofern wurde sie nicht verboten. Bei der AfD ist es umgekehrt. Sie ist weitaus gemäßigter, aber hat entsprechend mehr Einfluss. Also insofern kann man die beiden Parteien schlecht auf eine Stufe stellen. Und ich glaube, jeder Versuch, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD in die Wege zu leiten, scheitert. Es kommt auch nicht zu einem Parteiverbotsverfahren. Man glaubt nur auf diese Art und Weise, einen gewissen Druck auf die Bevölkerung ausüben zu können. Meines Erachtens ist es für mich auch traurig, dass die Gegner eines Parteiverbots fast ausschließlich strategisch argumentieren. Sie sagen nämlich, ein Parteiverbotsverfahren nützt der AfD. Sollte man nicht sagen, ein Parteiverbotsverfahren gegen AfD ist undemokratisch, die Voraussetzungen sind gar nicht gegeben. Aber der Druck ist so groß, dass selbst Gegner eines Parteiverbotsverfahrens strategisch argumentieren und sagen, nein, das wollen wir nicht, das nützt der AfD. Und da liegt auch einiges im Verkehrten.
Sie sagen, es wird nicht zu einem Verfahren kommen. Was macht Sie da so sicher?
So gut wie jeder Politiker weiß, dass das Bundesverfassungsgericht unabhängig ist und dass das Bundesverfassungsgericht durchaus Urteilskraft hat. Und es wird sagen, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat drei Prinzipien. Das ist Rechtsstaat, Demokratie, von denen ist gar nicht die Rede. Und dann vor allem ist die Rede von den Menschenrechten beziehungsweise Artikel 1, dass die Unantastbarkeit der Menschenwürde gewährleistet ist. Und darauf stützen sich viele. Man sollte aber fairerweise sagen, es gibt AfD-Leute, die sagen, es gibt Deutsche und Passdeutsche. Keine führenden Kräfte. Allerdings hat auch die AfD klar gefasst eine Resolution, aus der es heißt, es gibt keine Deutschen erster und zweiter Klasse, unabhängig vom ethnischen Herkunft. Sie hat dann hinzugefügt, wir wollen aber trotzdem versuchen, die Deutschen zu erhalten. Und meines Erachtens ist das kein Verstoß gegen Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die AfD ist eine Partei, mit der man keinen Staat machen kann. Allerdings bedeutet das nicht, dass irgendeine Aussicht besteht, die Partei zu verbieten. Nur, das wird nicht offen gesagt. Es wird gesagt, wir wollen das nicht. Es nützt der AfD, es zieht sich lange hin. Da sollte man Klartext reden und das vermisse ich bei den deutschen Politikern.
Jetzt sagen Sie, mit der AfD ist kein Staat zu machen. Es könnte in nicht allzu ferner Zukunft aber so weit kommen, dass die AfD den Versuch unternehmen kann. Nächstes Jahr ist unter anderem in Sachsen-Anhalt eine Wahl. Da liegt die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund weit vorne in den Umfragen bei 40%. Unter bestimmten Umständen könnte es sogar für eine Alleinregierung reichen oder wer weiß, für eine Minderheitsregierung, die jemand anders toleriert. Wenn Sie sagen, mit der Partei ist kein Staat zu machen, was meinen Sie da? Also schauen Sie da auf das Personal der Partei, auf den Beamtenapparat, auf die Alarmstimmung, die ja alle anderen Parteien in so einem Fall ganz sicher auslösen würden. Warum glauben Sie, dass das nicht funktionieren kann?
Ich schaue nur zum Teil auf die Person, ich schaue vor allem auf die Regierungsfähigkeit der Partei. Die Regierungsfähigkeit der Partei ist gar nicht gegeben. Sie hat ja gar keine exekutiven Erfahrungen, sieht man mal von dem alten Herrn Gauland ab, der wieder in das Parlament gekommen ist. Das ist das eine. Die Partei hat nicht das nötige Personal. Und man kann sich ja vorstellen, dass diejenigen im Lande, die gegen die AfD sind, das Leben ihr schwer machen werden. Ich glaube, eine solche Alleinregierung würde sehr schnell scheitern, sei es an der AfD, an der Unfähigkeit der AfD, sei es an den Gegnern. Günstiger für die AfD wäre es, sie könnte eine Minderheitenkoalition unterstützen, weil sich das sehr schnell zeigen würde. Ein Teil der AfD stimmt dem zu, ein Teil der AfD stimmt dem nicht zu. Aber eine Alleinregierung der AfD, davor hat, glaube ich, die AfD mehr Angst als ihre Gegner.
Eine andere Partei, die Sie eingangs schon erwähnt haben, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das bald anders heißen soll. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber Sarah Wagenknecht hat angekündigt, sich aus der Parteiführung zurückzuziehen. Sie will sich jetzt um die Grundwerte der Partei kümmern. Und Sarah Wagenknecht hat gesagt, unter bestimmten Umständen sei eine Zusammenarbeit, keine Koalition vorstellbar. Ist das für Sie eine realistische Perspektive, also eine Minderheitsregierung der AfD, die sich vom BSW tolerieren lässt?
In dieser Form hat das Sagen Wagenknecht nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, wenn AfD vernünftige Positionen unterbreiten, können wir zustimmen. Und wir von dem BSW schließen uns nicht an einer Koalition, einer gegen alle. Mhm. Das sei undemokratisch. A und B würde es der AfD nützen. Die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja eine Partei, da denkt man an das berühmte Gedicht von Ernst Jandl, Lichtung. Er sagte nämlich, manche meinen, rechts und links kann man nicht verwechseln.
Welch ein Irrtum.
Ja, er hat bewusst L und R ausgetauscht, Was er damit sagen will, es ist manchmal nicht klar zu entscheiden. Ist eine Partei links, ist eine Partei rechts. Bei dem BSW ist es so, dass sie durchaus links ist in wirtschaftspolitischen Fragen, aber eindeutig konservativ in den soziokulturellen Fragen, siehe Migration, siehe Gendern. Und da hat sie ein Alleinstellungsmerkmal. Also insofern glaube ich nicht, dass man von vornherein jetzt schon das Todeslied anstimmen kann. Zumal dann, wenn sich herausstellt, dass das Bundesverfassungsgericht bereit ist, eine Neuauszählung zu unterstützen.
Das heißt, Sie glauben, das BSW wird auch ohne die Galionsfigur Sarah Wagenknecht genügend Wähler anlocken können?
Nein, das sage ich nicht. Nur, Frau Wagenknecht ist hier nicht weg. Sie hatte gesagt, wenn sie in den Bundestag einziehen sollte, wird sie Fraktionsvorsitzende. Ich lege mich fest, sie wird Spitzenkandidatin im Jahr 2029 sein. Sie will die organisatorischen Dinge nicht machen. Eine solche Partei lebt ganz stark von der Ikone Sarah Wagenknecht. Eine Partei ohne Sarah Wagenknecht wäre ein totgeborenes Kind, aber sie will nach den verschiedenen Niederlagen, die sie in der Vergangenheit eingefahren hat, sie ist ja organisatorisch nicht sonderlich stark, und jetzt versuchen, dass es doch mal klappt. Wie es ausgeht, das steht in den Sternen.
Organisatorisch nicht allzu stark, das kann man so sagen. Es gab mal eine sogenannte Sammlungsbewegung namens Aufstehen, die hat sie auch mit ins Leben gerufen, mit einer Reihe befreundeter Leute, auch zum Teil sehr interessanter Leute. Der Dramaturg Bernd Stegemann war dabei, Sie werden sich erinnern. Und als es dann an die organisatorische Kleinarbeit ging, hat sie sich relativ schnell vom Acker gemacht und das Ganze ist implodiert. Schauen wir mal, was aus dem BSW wird.
Vielleicht nur eine kurze Bemerkung. Sie haben recht, was Sie sagen, nur sie hatte in dieser Zeit Burnout, und das war kein Vorwand. Man weiß nicht, ob sie weitergemacht hätte, aber ich glaube, diese Aufstehenbewegung hätte nicht annähernd die Chance, wie jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Sie haben sich intensiv mit der Analyse der Bundestagswahl auseinandergesetzt. Ein Befund, den ich bemerkenswert fand, war, dass unter den jungen Menschen immer weniger die Union und die SPD wählen. Schwindet da nur das Vertrauen in die sogenannte parteipolitische Mitte oder sogar in das politische System dieses Landes insgesamt? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, die Frage ist hochinteressant. Bei der Bundestagswahl 2025 hat die Linke in den alten Bundesländern bei den 18- bis 24-jährigen Frauen 37% bekommen, bei den 18- bis 24-jährigen insgesamt 27%. Die zweitstärkste Partei war die AfD. 2021 war es anders. Grüne und FDP dominierten und 2017 waren CDU und SPD. Die Volatilität bei den Jungwählern ist sehr groß. Sollte sich jetzt herausstellen, dass wir auch einen generationsspezifischen Aspekt haben, das heißt also, die Wähler bleiben bei den Parteien, kann es große Probleme verursachen. Aber wir haben auch einen altersspezifischen Aspekt. Das heißt also, wer jung ist, wählt eine Partei, aber nicht mehr dann, wenn er älter ist. Getreu nach dem Spruch von George Bernard Shaw: Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Gefühl. Wer mit 40 noch links ist, hat keinen Verstand. Also ich bin in dieser Hinsicht eher optimistisch, dass dieser altersspezifische Faktor eine große Rolle spielt. Allerdings bin ich nicht optimistisch, was die Partei Die Linke angeht. Sie war totgesagt, sie hatte zwischen 2021 und der Bundestagswahl 2025 massiv verloren. Und jetzt plötzlich legt sie zu, nicht durch die Silberlocke um Bartsch und Ramelow und Gysi, sondern durch Heide Reicheneck auf die Barrikaden im Bundestag. Grünwähler sind zu ihr gekommen, SPD-Wähler sind zu ihr gekommen. Und das ist ein Phänomen, das in dem Moment, wo die gemäßigten Kräfte um Wagenknecht ausscheiden, die Linke plötzlich so stark wird. Und die Linke, das ist im Grunde auch ein Tabuthema. Geht davon aus, dass die DDR kein Unrechtsstaat war. Sie arbeitet eng zusammen oder sind Mitglieder in der Roten Hilfe, Bundestagsabgeordnete. Es gibt Probleme mit dem Antisemitismus, nicht nur in Neukölln. Und der Verfassungsschutz führt sie im Bund jetzt nicht mehr auf. Aber das will nicht unbedingt heißen, weil der Verfassungsschutz ja auch sehr stark beeinflusst wird von der Politik. Und ich muss sagen, Mir macht das Sorge. Wir messen mit zweierlei Maß. Und ich kann immer wieder nur wieder betonen, wenn man einerseits sehr scharf vorgeht gegenüber der AfD, sollte man die Linke nicht völlig vernachlässigen. Denn sie ist im Kern keine demokratische Partei, eher eine semi-extremistische Partei, wie das auch für die AfD gilt.
Also wenn Sie sagen, die Linkspartei taucht nicht mehr auf in den Berichten, wollen Sie sagen, dass es irgendwie politisch motiviert? Was meinen Sie da genau?
Ich gehe davon aus, dass der Verfassungsschutz in bestimmten Ländern schon weiß, dass eventuell die CDU die Linke benötigt, weil ja keine Zweidrittelmehrheit für die Regierung gegeben ist, einschließlich der Grünen. Da ist man ein bisschen großzügiger. Und es kommt eben gut an, wenn man sich massiv gegen rechts außen wendet, dass man automatisch dann als Demokrat gilt. Also ich wäre vorsichtig, alles für bare Münzen zu nehmen, was der Verfassungsschutz sagt. Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg und in Bayern führt noch Teile der Linke auf, aber nicht mehr im Bund und auch nicht in anderen Bundesländern. Wir sollten also nicht so naiv sein, zu glauben, wenn es heißt gesichert rechtsextrem, dass es auch gesichert rechtsextrem ist. Da gibt es verschiedene Spielräume, die man unterschiedlich deuten kann.
Was, Herr Jesse, wäre denn Ihr Fazit für unser Gespräch? Mehr Gelassenheit, aber Obacht an den Rändern, links wie rechts?
Ich stimme dem zu, die Demokratie soll nicht illiberal gegen illiberale Kräfte sein. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Eine offene Gesellschaft zeichnet sich durch ein hohes Maß an Pluralismus, an Toleranz aus. Und die Bundesrepublik Deutschland kann sich das leisten. Die Bundesrepublik Deutschland ist mittlerweile ja 75 Jahre alt und wir sind gut gefahren mit unserem System.
Herr Jesse, vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brosch-Stiftung. Heute mit dem Politologen und Extremismusforscher Eckart Jesse. Mein Name ist Marc-Felix Serau. Ihre und eure Meinung interessiert uns sehr. Anregungen, Kritik und Kommentare bitte wie immer an machtspiel@nzz.de. Das war mein letzter Auftritt hier. Ich verlasse die NZZ Ende November. Vielen Dank für das Interesse. Nächsten Donnerstag erscheint die nächste Folge mit Beatrice Achterberg. Danke fürs Zuhören.